HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Jetzt muss ich doch zuerst noch einmal fragen, wer sitzt denn eigentlich mir gegenüber? Matthias Altenburg oder Jan Siegers?
Der Name der Schriftstellerin, ein Pseudonym. Lange rätselte die Literaturwelt, wer sich wohl hinter Elena Ferrante wirklich verbirgt.
Heute back ich, morgen brau ich. Und dann hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
Es wurde immer um die Identität dieser Autorin ein Geheimnis gemacht. Es wurde viel gerätselt. Vielleicht stecken mehrere Autoren dahinter. Vielleicht sogar ein Mann, kann ja auch sein. Nichts Genaues wusste man nicht.
Ist William Shakespeare wirklich der Autor aller Werke, die den Namen Shakespeare tragen?
Here's your quote. Thomas Pynchon loved this book almost as much as he loves cameras.
Das Pseudonym habe ich ja aus Gründen gewählt, die nichts mit einem Auftritt in der Öffentlichkeit zu tun hatten. Also es war kein Versteckspiel oder sonst irgendwas, sondern es war eher für mich eine kreative Notwendigkeit.
Der Ich-Erzähler ist ein Hypochonder und Neurotiker und hat sonst auch noch einige schwere geistige Defizite und Defekte. Aber das bin nicht ich.
Ach, wie gut, dass niemand weiß. Die klugen Weisheiten des Märchens haben ihre Gründe in der Wirklichkeit. Die Anonymität ist ein Schutz, meistens zumindest. Wenn jemand mit mehr oder minder klugen Gedanken an die Öffentlichkeit tritt, tut er dies häufig mit gemischten Gefühlen. Zum einen möchte er oder sie gehört, respektive gelesen werden, zum anderen aber weiterhin hoch erhobenen Hauptes durch seine Heimatstadt wandeln, wenn der Erfolg seiner Schriften sich gegen ihn wendet. Vielleicht verschleiern, um welches Geschlecht es sich handelt, oder einfach nur weiter ungestört Brötchen kaufen können. Anonymität ist eben auch eine Chance. Und wenn der Schleier gelüftet wird, führt das meistens zu Verstimmungen. So auch im jüngsten Fall um die italienische Erfolgsautorin Elena Ferrante, hinter der sich die Übersetzerin Anita Raja verbergen soll. Das Rumpelstilzchen-Prinzip haben wir die Sendung heute überschrieben und wollen uns damit beschäftigen, was dahinter steckt, wenn Autoren anonym bleiben wollen. Wir fragen eine Bestseller-Autorin, was ihr das Pseudonym bietet und welche Freiheiten die Anonymität bringt. Und wo hat sie ihre Grenzen? Im Fall von Elena Ferrante war es der Enthüllungsjournalist Claudio Gatti, der den Zeitpunkt für gekommen sah, Elena Ferrantes zu enttarnen. Sie galt als eine der großen Unbekannten der Gegenwartsliteratur und hatte selbst auch nicht vor, etwas daran zu ändern. Jan-Christoph Kitzler über diese Enthüllungsgeschichte.
Ein journalistischer Scoop sollte einen Mehrwert liefern oder, um es pathetisch zu sagen, eine journalistische Enthüllung sollte helfen, die Welt etwas besser zu machen. Indem Missstände aufgedeckt werden, die dadurch zu einem Skandal werden, der dann idealerweise zur Beseitigung der Missstände beiträgt. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es haufenweise Pseudo-Enthüllungen, die das Papier nicht wert sind, auf das sie geschrieben sind. Und leider ist es bei der Enthüllung der Identität Elena Ferrantes so, dass die Welt durch sie nicht nur nicht besser wird, sondern ein Stück schlechter. Der italienische Wirtschaftsjournalist Claudio Gatti hat sich wie ein Spürhund daran gemacht, sein Opfer zu stellen. Opfer deshalb, weil er der Person, die sich 24 Jahre lang hinter dem Pseudonym Elena Ferrante verstecken konnte, mit Methoden nachgestellt hat, die man am ehesten bei Steuersündern anwenden sollte. So entdeckt er, dass die als Übersetzerin nur Fachleuten bekannte Anita Raja ausgerechnet 2010 eine Luxuswohnung in Rom kaufte, als das erste Buch von Elena Ferrante in Italien verfilmt wurde. Ein Jahr danach konnte sich Raja sogar noch ein Landhaus in der Toskana leisten. Und so richtig üppig wurde es dann ab 2014 nach dem Erfolg der Bücher Ferrantes in der englischsprachigen Übersetzung. Da kauft Raja eine weitere Luxuswohnung oder vielmehr ihr Mann. Informationen, die die Welt nicht braucht. Und da tröstet es auch nicht, dass Claudio Gatti nicht der Einzige war, der versucht hat, das Rätsel zu lösen. Er liefert jetzt nur die wahrscheinlichsten Argumente, auch wenn weder der Verlag noch Anita Raja das bestätigen wollen. Wenn man es gut mit Claudio Gatti meint, dann könnte man sagen, er habe lediglich ein Geschäftsmodell zerstört. Denn natürlich haben die Autorin, ihr italienischer Verlag und unter anderem auch der Surkamp Verlag, bei dem die vierteilige Reihe »Meine geniale Freundin« auf Deutsch erscheint, kräftig am Mysterium verdient, das die Autorin umgibt. Aber abgesehen davon, dass der Erfolg der Bücher Elena Ferrantes auch ganz wesentlich an ihrer literarischen Qualität liegt, geht es hier um nichts anderes als um die Freiheit der Kunst. Die schließt meiner Meinung nach ausdrücklich die die Freiheit eines Künstlers ein, sich hinter seinem Werk zurückzuziehen bis zur Unkenntlichkeit. Claudio Gatti hat mit seinem Scoop nicht einfach nur die Persönlichkeitsrechte einer Person zerstört, sondern auch ein Kunstwerk, das in Teilen vom Mysterium seines Schöpfers lebte. Die fiktive Elena Ferrante hat angekündigt, im Fall ihrer Entdeckung nicht mehr zu schreiben. Für alle, die sich an ihren Büchern begeistern, ist der Schaden also gründlich. Ein journalistischer Scoop, der nichts enthüllt, sondern nur zerstört. Auch deutsche Medien haben dabei kräftig mitgespielt.
Die Enthüllung der Identität irgendeines Autors würde nicht die Weltöffentlichkeit erreichen, die mutmaßliche Enthüllung von Elena Ferrantes wahrer Identität schon, denn ihre Bücher sind Weltbestseller. Iris Radisch, Literaturjournalistin, unter anderem für die Zeit. Elena Ferrante ist ein Bestseller jetzt auch in Deutschland. Seit August ist der erste Band auf dem Markt hier und es wurde schon nachgedruckt. Wie hat Ihnen denn der Roman gefallen?
Ja, das ist ein erstmal sehr leicht lesbares Buch. Es ist ein Buch, was, und das macht es für mich wirklich unvergleichlich, eine große Epochengeschichte aus weiblicher Perspektive erzählt. Also es hat einen großen epochalen Anspruch und ist doch trotzdem eine Nahgeschichte. Und zwar eben die Geschichte zweier Freundinnen und deren Leben 60 Jahre lang beobachtet im 20. Jahrhundert. Das ist schon ein sehr großer und auch sehr mutiger und anspruchsvoller Wurf.
Ist es auch die Tatsache, dass es zwei Frauenleben sind, die da im Mittelpunkt stehen, was das Buch besonders macht?
Das gibt es einfach so nicht. Es gibt natürlich eine Menge Literatur, die Frauenschicksale schildert, aber mit dem Anspruch, gleichzeitig Zeitgeschichte zu sein, gleichzeitig auch geografische Geschichte, es geht ja um Neapel, und eine soziologische Geschichte. Es wird ja eigentlich die Lage der Arbeiterschaft in Italien im vorigen Jahrhundert, der soziale Aufstieg, der da möglich war oder eben für Frauen nicht möglich war. Also es ist wirklich ein Anspruch, der für Frauenliteratur in dieser Massivität und auch mit diesem Selbstbewusstsein ungewöhnlich ist.
Es ist ja ein vierbändiges Werk. Die drei anderen sollen bis Herbst 2017 erschienen sein. Im Original sind die Bände zwischen 2011 und 2014 erschienen. Und man fragt sich ja schon, ob dieses Rätselraten über die wahre Autorenidentität vielleicht auch Teil des Erfolgs ist oder vielleicht sogar Kalkül.
Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass da ein Kalkül hintersteht, weil im Grunde ist das doch für den Autor in der Regel eher was Angenehmes, sich für einen solchen Welterfolg feiern zu lassen. Ich bin überzeugt davon, dass es sehr existenzielle Gründe dafür gibt und gab, die Autorschaft anonym zu belassen. Und jetzt, wo man ja mit großer Wahrscheinlichkeit weiß, um wen es sich handelt, finde ich, dass es eigentlich noch schlimmer ist, dass sie enthüllt wurde, die Autoren, weil wir wissen jetzt, es gibt in der Familie einen Holocaust-Hintergrund. Und eine Autorin, die ungenannt und die sozusagen im Verborgenen agieren möchte, weil sie vielleicht auch eine Familiengeschichte schützen will, das hätte man in jedem Fall respektieren müssen.
Umgekehrt kann man ja sagen, wie es Arno Wittmann in der FR heute tut, man braucht das Wissen um die Autorschaft, um zu wissen, ja, wie hat es der Autor gemeint. Und gerade wenn es solche biografische Bezüge gibt, dann ist das auch für eine Literaturkritikerin oder einen Literaturkritiker wesentlich.
Das ist aber völlig egal. Deswegen hat dieser Herr Gatti, dieser Wirtschaftsjournalist, der ja die Elena Ferrante ausspioniert hat, als sei sie eine Kriminelle. Deswegen hat er nicht das Recht, ihre Verdienste nachzuspionieren, ihren Immobilienbesitz nachzuspionieren. Dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Auch wenn es selbstverständlich eine autobiografische Deutung von Literatur gibt, auch wenn selbstverständlich jetzt auch der Blick auf die Bücher unter Umständen ein anderer ist, wo man eben um den biografischen Hintergrund weiß, das wird ja gar nicht in Abrede gestellt. Aber die kriminellen Methoden, mit denen diese Autorin im wahrsten Sinne des Wortes enthüllt wurde, die, finde ich, müssen wir Journalisten nicht hinnehmen. Da müssen wir uns gegen auflehnen.
Und wenn Sie, Frau Radisch, gerade herausheben, dass es eben ein Stück Frauengeschichte ist und eine besondere Art, diese zu beschreiben, dann könnte es ja aber auch im Nachgang sein, dass Sie sagen, ach, interessant, dass Anita Raja eben eine Übersetzerin ist, die unter anderem Christa Wolf übersetzt hat. Also vielleicht gibt es ja da sogar neue Deutungsmöglichkeiten.
Das stelle ich gar nicht in Abrede. Es gibt natürlich neue Deutungsmöglichkeiten, die für mich übrigens ganz woanders liegen, weil sie hat ja auch, das ist noch gar nicht so in der Diskussion, Ingeborg Bachmann übersetzt. Und ich sehe eine viel größere Parallele zum Todesartenzyklus von Ingeborg Bachmann als zu Nachdenken über Christa T., was jetzt immer so im Vordergrund steht. Also ganz klar, dass man da neue Deutungsansätze, neue Interpretationsansätze hat, aber all das rechtfertigt diese Enthüllung in keiner Weise.
Das Pseudonym Ferrante soll respektiert werden. Vielen Dank, Iris Radisch, Literaturjournalistin über Elena Ferrante und den ersten Teil der Neapel-Tetralogie Meine geniale Freundin, der jetzt auch in Deutschland erschienen ist. Reden über, das ist das eine, lesen darin das andere. Deswegen steigen wir in dieser Sendung jetzt ein in die Welt der zwei Freundinnen Lila und Elena im Neapel der 50er Jahre. In diesem Hörbuchausschnitt liest Eva Mattes. Und was Elena Ferrante da macht, das hat sie sogar mit den ersten Worten ihres Buches selbst beschrieben.
Die Spuren verwischen. Heute Morgen hat mich Rino angerufen. Ich dachte, er wollte wieder einmal Geld und wappnete mich, es ihm zu verweigern. Doch der Grund seines Anrufs war ein anderer. Seine Mutter war unauffindbar. Seit wann? Seit 2 Wochen. Und da rufst du mich erst jetzt an. Mein Tonfall muss ihm feindselig vorgekommen sein, obwohl ich weder verärgert noch aufgebracht war. Es lag nur eine Spur von Sarkasmus in meiner Stimme. Er versuchte dagegen zu halten, tat es jedoch unbeholfen, verlegen, halb im Dialekt, halb auf Italienisch. Er sagte, er sei fest davon überzeugt, dass seine Mutter irgendwo in Neapel herumstreife, wie immer. Auch nachts? Du weißt doch, wie sie ist. Ich weiß es. Aber findest du 2 Wochen ohne ein Lebenszeichen normal? Ja, du hast sie lange nicht gesehen. Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Sie schläft überhaupt nicht mehr. Kommt, geht, macht, was sie will. Immerhin war er am Ende doch besorgt. Er hatte überall herumgefragt, hatte die Runde durch die Krankenhäuser gemacht und sich sogar an die Polizei gewandt. Nichts. Seine Mutter war nirgends zu finden. Was für ein reizender Sohn. Ein dicker Kerl um die 40, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, immer nur krumme Geschäfte und ein Leben auf großem Fuß. Ich konnte mir denken, mit welcher Gründlichkeit er seine Nachforschungen angestellt hatte. Mit keiner. Er hatte nichts im Kopf. Und am Herzen lag ihm nur er selbst.
Ein Ausschnitt von Elena Ferrante, Meine geniale Freundin, gelesen von Eva Mattes, erschien beim Hörverlag. Wie es weitergeht, später. Das Rumpelstilzchen-Prinzip, wenn Autoren anonym bleiben, der Tag in HR2 Kultur. Nun ist also aller Wahrscheinlichkeit nach das jahrelange Rätselraten beendet und Elena Ferrante ist als die Übersetzerin Anita Raja enttarnt. Möglicherweise hat sie auch mit ihrem Ehemann zusammengeschrieben. Es gibt bislang dazu weder vom Verlag noch von dem Ehepaar erhellende Stellungnahmen. Ein bisschen Nebel bleibt also über der Identität dieser Erfolgsautorin. Sie hat das so gewollt, hat falsche biografische Spuren gelegt in schriftlichen Interviews, die sie gab, und gar gedroht, sie würde aufhören zu schreiben, wenn ihre Identität je aufgedeckt würde. Das wenige, das öffentlich wurde, hat ihre Leserschaft, hat die Öffentlichkeit aufgesaugt. Aber nur eins ist bis jetzt 100%ig sicher: Elena Ferrante ist ein Pseudonym. So ein Pseudonym macht die Sache zwar einerseits spannend, die Absicht, sich in den Schleier der Anonymität zu hüllen, ist dagegen nichts Ungewöhnliches und zieht sich durch die Geschichte des Schreibens, wie Ulrich Sonnenschein nachzeichnet.
Jedes Buch hat einen Autor oder eine Autorin. Wenn sich diese ganz bewusst verstecken, eine Identifikation offen verweigern, lösen sie eine breite Suche aus, die den Text vorrangig als Identifikationshilfe benutzt. Das war bei Anonymous Primary Colors genauso wie bei Anonyma, eine Frau in Berlin. Und die Suche nach dem wahren Autor von Shakespeares Werken beschäftigt die Philologen seit Hunderten von Jahren bis heute. Der Film dazu heißt Anonymous und stammt aus dem Jahre 2011.
Wir alle kennen William Shakespeare, den berühmtesten Dichter, der je gelebt hat. Autor von 37 Bühnenstücken und der Grund, weshalb wir heute hier sind. Was aber, wenn ich Ihnen sagte, Shakespeare schrieb kein einziges Wort.
Seit der Erfindung des Urheberrechts in der Goethezeit ist Autorschaft auch finanziell mit der Werkherrschaft verbunden. Drucken ist eben nicht mehr, wie Knigge es einst formulierte, öffentliches Nacherzählen. Der Inhalt gehört dem Autor und sonst niemandem. Insofern ist es natürlich von Bedeutung zu wissen, wer Thomas Pynchon ist und wohin man die Honorare überweisen muss. Für den Leser sollte es eigentlich unerheblich sein, doch jedes Geheimnis drängt darauf, gelüftet zu werden, vorausgesetzt man weiß, dass es überhaupt ein Geheimnis gibt. Hermann Hesse veröffentlichte seine autobiografisch gefärbte Geschichte Demian unter dem Pseudonym seines Protagonisten Emil Sinclair, den er als todkranken jungen Autor vorstellte im Fischer Verlag. Als Sinclair mit dem Fontane-Preis ausgezeichnet wurde, machten sich Journalisten aus dem engeren Umfeld des Fischer Verlags auf die Suche und identifizierten Hermann Hesse als Urheber, der alles zu und den Preis zurückgab. Fortan publizierte er unter seinem eigenen Namen. Vielleicht hatte er es seinem Kollegen Kurt Tucholsky nachtun wollen, der, bevor er frustriert verstummte, seine politischen Satiren unter mehr oder minder deutlichen Pseudonymen wie Kaspar Hauser, Peter Panther, Theobald Zieger und Ignaz Wrobel veröffentlichte. Den wahren Namen zu verschweigen und einen anderen zur Berühmtheit zu bringen, ist und war nie etwas Besonderes. So ist Mark Twain das nautische Pseudonym von Samuel Longhorn Clemens, John le Carrés bürgerlicher Name lautet David John Moore Cornwall, Stephen King heißt eigentlich Richard Bachman und ein gewisser Horst Eckert wurde mit seinen Kinderbüchern als Janosch weltberühmt. Vielfach liegen die Gründe für die Wahl eines Künstlernamens in der persönlichen Biografie und nur selten kann man publizistisches Kalkül dahinter entdecken, wie bei Marianne Evans, die als George Eliot literarischen Weltruhm erlangte. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Leserschaft zwar weiblich, doch als Autor hatte man wesentlich bessere Chancen. Allerdings wurde das Geheimnis um George Eliot schon vor Erscheinen ihres zweiten Romans gelüftet. Die Frage nach dem Autor also ist ebenso spannend wie die Frage nach dem Mörder oder ob sie sich am Schluss kriegen oder nicht. Die literarische Bedeutung aber bestimmt das nicht. Und der Text, den wir über den Autor lesen, sei er von ihm selbst oder von anderen verfasst, ist immer ein anderer als das literarische Werk. Besonders deutlich wird das bei Thomas Glavinitsch. Er hat das Spiel mit dem Rätsel um die Identität eines Autors und dessen sogenanntes Alter Ego in seinem Roman »Das bin doch ich« auf die Spitze getrieben. Hier geht es um die Verflechtung des deutschsprachigen Literaturbetriebs. Ein Autor namens Thomas Glavinitsch hofft, dass sein Buch »Die Arbeit der Nacht«, das tatsächlich von Thomas Glavinitsch stammt, auf die Shortlist kommt, was eben dann nicht passiert. Die witzige Art und Weise, in der ein Autor sich selbst scheinbar entblößte, war den Juroren des Nachfolgejahres allerdings Grund genug, »Das bin doch ich« auf die Shortlist des Buchpreises für den besten Roman zu setzen. Ein Kreis hatte sich aufs Vortrefflichste geschlossen.
Ulrich Sonnenschein über das Spiel mit dem Ich und den anderen in der Literaturgeschichte und die Sehnsucht der Leser nach dem Autor. Alf Menzer, HR2 Literaturredakteur. Wie sehr denken Sie denn über die Persönlichkeit eines Autors nach, wenn Sie eine Neuerscheinung in den Händen halten?
Ich versuche das weitestgehend auszublenden. Also natürlich ist es Teil meiner Erfahrung als Literaturkritiker, dass ich Autoren kenne, schon Bücher von ihnen gelesen habe, insofern mit einem bestimmten Vorurteil an die Lektüre eines neuen Buches herangehe. Aber ich versuche das, soweit es geht, auszublenden und mich nicht von irgendwelchen Sympathien oder auch Ressentiments dem Autor gegenüber ablenken zu lassen.
Und wann zuckt dann vielleicht der Finger, wenn es jetzt zum Beispiel ein neuer Autor ist und man sagt, ja, jetzt will ich aber mal gucken, wer ist das eigentlich?
Nö, das passiert bei mir eigentlich nicht. Also ich bin tatsächlich jemand, der sich sehr stark auf den Text konzentriert und der eigentlich der Meinung ist, Texte sind Texte und alles außerhalb des Textes ist kein Text. Beziehungsweise, wenn ich es mit dem Roman in Verbindung bringen will, dann wird es selbst dann wiederum zum Text. Also wenn ich etwas über einen Autor lese, dessen Biografie und so weiter, ist es ja auch wieder eine Art von textueller Konstruktion. Und da muss man gucken, wie man das in Verbindung zueinander bringt. Aber eigentlich bin ich stärker an Literatur interessiert als an Autorenpersönlichkeiten.
Also das ist völlig wurscht, ob der echte Name des Pseudonyms oder vielleicht gar nichts draufsteht.
Das ist mir erstmal egal. Man kann es ja unterscheiden. Also natürlich stellen sich so bestimmte Fragen, wie jetzt im Fall von Elena Ferrante, die dann auch wiederum interessant ist. Also warum macht jemand das und verbirgt sich hinter einem Pseudonym? Es gibt ja eine ganze Menge Autoren. Sie hatten ja in der Eingangskollage Jan Segers alias Matthias Altenburg zum Beispiel. Die haben das ganz bewusst gemacht und haben es ganz bewusst offen gemacht. Die spielen ja auch damit. Auch das ist wieder, finde ich, ein textuelles Phänomen. Wenn sich jemand Jan Segers nennt, dann hat das natürlich Texteffekte in dem Sinne Segers. Ah ja, hat das was mit Anna Segers zu tun? Und das regt ja die Fantasie des Lesers an. Ganz ähnlich zum Beispiel bei dem Pseudonym, das Joanne K. Rowling für ihre Krimis gewählt hat. Robert Galbraith. Es gibt einen Kenneth Galbraith, der ein großer Ökonom war, ein Keynesianer, ein sozialdemokratisch ausgerichteter Ökonom. Was hat das eigentlich damit zu tun? Warum nimmt sie den Namen, wenn sie Krimis schreibt? Und diese Gedankenspiele, die mache ich dann durchaus ganz gerne mit.
Das sagt ja aber mehr darüber aus, was der Autor für ein Mensch ist oder wie er sich selbst inszenieren möchte, als über den tatsächlichen Text.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, auf meine Textlektüre sollte das so wenig Einfluss wie nur möglich haben. Also das versuche ich so weit voneinander zu trennen, wie es nur geht. Und tatsächlich, also im Fall von Elena Ferrante, ist mir persönlich das herzlich egal, wer dahinter steckt. Also auch weil wir eben hörten, ihr Mann könnte mitgeschrieben haben. Würde das für mich irgendetwas ändern an der Lektüre des Textes? Würde ich dann plötzlich so anfangen zu denken, ist da jetzt eigentlich auch eine Männerperspektive drin und welche Perspektive könnte das sein? Ich kenne ihren Mann überhaupt nicht, es ist für mich überhaupt nicht relevant. Es kann interessant sein, den Text daraufhin zu überprüfen, ob da verschiedene Perspektiven textuell realisiert sind, also ob der oder die Schriftsteller es geschafft haben, da so eine Vielfalt reinzubringen. Aber das ist wiederum eine literaturkritische Betrachtungsweise und Diskussion, die unabhängig von biografischen Tatsachen oder real existierenden Personen ist.
Ja, aber andere, wie zum Beispiel Iris Radisch gehört, ziehen zum Beispiel eine Verbindung von der Übersetzertätigkeit von Anita Raja mit Texten von Christa Wolf oder Ingeborg Bachmann zu dem Text. Oder wieder andere sagen, dieser biografische Bezug ist wichtig, dass es in der Familiengeschichte Parallelen gibt, vielleicht zu dem Roman.
Ja, es weitet das Betrachtungsfeld. Es führt Aspekte mit in die Betrachtung hinein, die man dann tatsächlich ernst nehmen kann. Also ein berühmtes Beispiel ist der noch berühmtere Shakespeare, bei dem es interessant sein kann, sich zu fragen, ob das nicht vielleicht ein Katholik war, was damals in England praktisch verboten war, also ob er nicht so ein Kryptokatholik war und ob das nicht diese religiöse Spannung eine Rolle spielt bei der Betrachtung seiner Texte, ob es nicht Grund dafür ist, dass in Twelfth Night zum Beispiel der Puritaner Malvolio so wahnsinnig schlecht wegkommt. Das kann man machen, aber das ist immer noch meilenweit davon entfernt, dass ich mich jetzt für die reale Person, wie hat sie gelebt und was hat sie erlebt und wo ist sie überall gewesen, und welche Details aus dem Privatleben dieser Person kann man eigentlich noch ans Tageslicht bringen? Das interessiert mich tatsächlich herzlich wenig.
Im Fall von Elena Ferrante sagen ja die meisten im Moment, das ist, gehört sich nicht. Wenn sie das nicht will, soll das nicht aufgedeckt werden. Arno Wittmann sagt anders. Wenn man sich für die Persönlichkeit nicht interessiert, der Autorin, dann heißt das, ich interessiere mich auch nicht für das Buch. Dahinter steckt ja die Frage, wann sollte ein Pseudonym aufgedeckt werden und wann nicht?
Wann sollte es aufgedeckt werden? Also wann besteht sozusagen eine Verpflichtung, ein Pseudonym aufzudecken oder aufzuklären? Ja, ich glaube, es besteht in dem Fall, wo damit wirklich nicht unbedingt rechtliche Konsequenzen, aber doch dem Autor bestimmte Dinge nachgewiesen werden können, vor denen er sich vielleicht verstecken wollte oder vor deren Enthüllung er sich verstecken wollte. Also um mal konkret zu werden, wenn jemand beleidigt und sich hinter einem Pseudonym versteckt, weil er dafür nicht belangt werden will, dann finde ich, ist es legitim, das offen zu machen. Es gab 1980 zum Beispiel ein Buch des Frankfurter Schriftstellers Herbert Heckmann, Deutsche Dichterflora. Da hat er seine Schriftstellerkollegen im Gewand von Pflanzen ziemlich beleidigt. Und ich glaube, die Beleidigten hatten schon ein Interesse daran, mal rauszufinden, wer ist das eigentlich? Und es war hinter einem Pseudonym und das wurde dann entdeckt und es gab auch ein bisschen Ärger. Also in solchen Fällen durchaus, aber jetzt, dass man sonst an den Roman nicht rankommt, also von der Leseleistung her, dass man einen Roman nicht gutieren kann, wenn man nicht weiß, welcher Autor dahinter steckt, halte ich für vollkommenen Unsinn.
Zusammenfassend heißt das, Alf Menzer, das Ziel der Literaturkritik ist eigentlich, den Text als nacktes reines Objekt zu nehmen?
Das ist ein Ideal. Ja, da kommt man nie hin. Wie gesagt, wir haben alle Vorurteile, Vorbildung, Vorwissen. Das können wir nicht ganz ausschalten. Aber ich finde es eigentlich auch nur dem Text gegenüber gerecht, so an ihn ranzugehen. Weil das ist das, was der Autor und die Autorin produziert hat. Und ich finde jetzt den Text für seinen Autor, den Autor für seinen Text in dem Sinne haftbar zu machen, dass man die ganzen Dinge, die der Autor nicht in den Text hineinpacken wollte, sondern die zu seinem Privatleben gehören, auch noch mit in die Betrachtung bezieht, finde ich den Autoren gegenüber auch unfair. Also es gibt solche Fälle, es gibt Literaturkritiker, die haben bestimmte Ressentiments gegen bestimmte Autoren und Autorinnen. Das weiß man in der Szene und dann sagt man, dann lasst da nicht die Finger von den Büchern, dann lest sie nicht oder kritisiert sie nicht öffentlich, weil da steht euch euer Urteil wirklich selbst im Wege. Und ich finde, man sollte darauf hinarbeiten, dass man den Text als Text betrachtet. Das ist ein Ideal, das ist nicht immer zu erreichen, aber es ist das Ideal dieser Zunft Literaturkritik.
Ein Text ist auch ein Text, ohne dass man weiß, wer ihn geschrieben hat. Alf Menzer, HR2 Literaturredakteur, vielen Dank. Und noch einmal blättern wir in Elena Ferrantes neapolitanischer Saga, die Anlass ist für diese Sendung oder genauer natürlich die mutmaßliche Enthüllung der wahren Identität der Autorin. Meine geniale Freundin ist der Titel des ersten, jetzt in Deutsch erschienenen Bandes um die Freundinnen Elena und Lila im Neapel der 50er Jahre. Wir schlagen nach im Kapitel Kindheit, der Anfang dieser Freundschaft, und treffen auf eine Unmittelbarkeit, die nur dem Kind eigen ist. Kein Gestern, kein Morgen, nur der Moment.
Es war ihre Schuld. Nicht lange zuvor, 10 Tage, ein Monat, wer weiß, wir hatten keine Vorstellung von der Zeit damals, hatte sie mir hinterrücks meine Puppe weggenommen und sie in ein Kellerloch geworfen. Nun stiegen wir nach oben, der Angst entgegen. Vorher hatten wir, noch dazu in aller Eile, nach unten steigen müssen, dem Unbekannten entgegen. Nach oben, nach unten. Immer war uns, als gingen wir auf etwas Schreckliches zu, das, obwohl es schon vor uns dagewesen war, stets auf uns und nur auf uns wartete. Wenn man noch nicht lange auf der Welt ist, fällt es schwer zu verstehen, welche Katastrophen dem Gefühl des Unheils zugrunde liegen. Und vielleicht hält man dieses Verständnis nicht einmal für nötig. Erwachsene bewegen sich mit Blick auf das Morgen in einer Gegenwart, hinter der das Gestern und das Vorgestern liegt, bestenfalls noch die vergangene Woche. An den Rest wollen sie nicht denken. Kinder kennen die Bedeutung von gestern, vorgestern und auch von morgen nicht. Alles ist hier und jetzt. Hier ist die Straße, hier ist der Hauseingang, hier ist die Treppe, hier ist Mama, hier ist Papa, hier ist der Tag, hier ist die Nacht. Ich war noch klein und im Grunde wusste meine Puppe mehr als ich.
Aus dem Hörbuch der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante, der bislang großen Unbekannten der Gegenwartsliteratur, später mehr davon. Das Rumpelstilzchen-Prinzip, wenn Autoren anonym bleiben, der Tag in HR2 Kultur. Manche bleiben anonym, manche werden aus purem Interesse enttarnt, manche aber auch, weil ihre Literatur der Regierung ihres Landes nicht passt. Das kann dann lebensgefährlich sein. Das Spiel mit dem Pseudonym kann unterhaltend sein, die Anonymität aber auch ein nötiger Schutz. Wie zum Beispiel bei der algerischen Autorin Yasmina Khadra, in deren Klappentexten man ganz offen die Gründe für die Wahl eines Pseudonyms findet.
Würde sie nicht unter einem Pseudonym schreiben, gehörte sie wohl selbst zu den Morituri, den Todgeweihten. Yasmina Khadra zögert nämlich nicht, die Drahtzieher von Verbrechen selbst in höchsten Kreisen zu suchen.
Die Drahtzieher in höchsten Kreisen suchen, so steht es im Klappentext des ersten Krimis, den Yasmina Khadra unter dem Nom de Plume, seinem Pseudonym, Grüne Jasminblüte, veröffentlichte. Morituri heißt der Roman. Versprochen werden Interna aus höchsten Kreisen, Verbrechen, Geheimnisse, Spannung pur. Das passt zum Genre des düsteren Kriminalromans, wie ihn Yasmina Khadra in Algerien etablierte. Er wählte die Vornamen seiner Frau, um zumindest auf den ersten Blick seine wahre Identität zu verschleiern. Der verschärften Zensur wegen, heißt es heute. Yasmina Khadra kam 1955 als Mohammed Mulesul zur Welt. Er kam schon mit 9 Jahren in eine Kadettenanstalt. Später war er als hoher Offizier ganz offensichtlich konfrontiert mit tiefen Einblicken in das Geschehen des algerischen Bürgerkriegs. Journalisten wurden im schwarzen Jahrzehnt der 90er kaum ins Land gelassen und bedroht. Deswegen liefert Mulesul unter dem Namen Yasmina Khadra als einer der wenigen Zeitzeugen authentische oder zumindest sehr authentisch wirkende Bilder eines Landes, das von Terror, Korruption und verzehrender Ausweglosigkeit gekennzeichnet schien. Als er begann, seine weltberühmten, in zig Sprachen übersetzten Krimis zu schreiben, war er schon Offizier der algerischen Armee. Fast sein ganzes Leben verbrachte Yasmina Khadra als Militär, bis er im Jahr 2000 ins Exil ging und sein Pseudonym lüftete. Seinen Künstlernamen behielt er aber bei, aus, wie er heute sagt, Respekt vor seiner Frau. Wie werden die Menschen, was sie sind? Haben sie angesichts der Umstände überhaupt eine Chance, menschlich zu bleiben? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk des heute 61-Jährigen.
Die jungen Leute, die zu Selbstmordattentätern werden, träumen eigentlich von einer Arbeit, einem Haus, einem Mädchen, das auf sie wartet. Aber es passiert nichts. Sie haben keine Zukunft. Wir haben Regierungen, die nur an sich denken, die lügen und betrügen. Die Jungen sind voller Energie und Ehrgeiz und verstehen nicht, warum sie nicht in ihrem Land mitgestalten können. Deshalb wollen sie eine Veränderung. Wenn sie dann zu den Fundamentalisten gehen, ist das zuerst einmal ein politischer Akt.
Bei aller Bewunderung habe ich nie wirklich verstanden, warum Khadra unter Pseudonym schrieb, warum er einen Nom de Plume wählte, der zudem ja noch auf seine Familie, auf seine Frau hindeutete. Angesichts des nahezu allwissenden algerischen Geheimdienstes mag ihm die Verschleierung des Namens kaum genutzt haben, die Behörden seines Landes von sich abzulenken. Eher noch Angreifer aus dem Spektrum der Islamisten. Sie hatte Khadra in seiner Rolle beim Militär zu bekämpfen und ihre Ideologie, nennt er, Religiopathie, das klingt wie eine schwere Krankheit. Kann er sich in Frankreich, wo er heute lebt, sicherer fühlen als in Algerien? In Algerien lebt und publiziert Kamal Daoud. Der 46-jährige Träger des renommierten Prix Goncourt hat es geschafft, nicht nur in der arabischen Welt hasserfüllte Kommentare zu provozieren. Seine massive Kritik am islamischen Terror sowie an der Unfreiheit und der Unterdrückung der Frauen in der arabischen Welt haben ihn zur Zielscheibe werden lassen. Ihn in seiner algerischen Heimatstadt Oran aufzusuchen, ist fast unmöglich, denn Daoud will nicht auffallen, wie er im Frühjahr dem ARD-Korrespondenten Stefan Scharf sagte.
Sehen Sie, ich möchte nicht, dass die Angst meine Arbeit vergiftet, aber ich will auch nicht den Status eines Märtyrers. Ich will einfach weiterarbeiten.
Mit der Fall Meursault, eine Gegendarstellung, gelang es Kamal Daoud 2013, eine algerische Antwort zu geben auf Albert Camus' Roman Der Fremde. Den von Camus geschilderten beiläufigen Mord eines Franzosen an einem namenlosen Algerier nimmt Kamal Daoud nicht hin. Er gibt Camus' Mordopfer einen Namen. Denn, und das scheint die Moral der Geschichte zu sein, nur wenn die Opfer Namen tragen, wird die Dimension der Gewalt deutlich.
Stefan Ehlert über Yasmina Khadra und Kamal Daoud, zwei algerische Autoren, die mit ihrer wahren Identität unterschiedlich umgehen, schreiben im politischen Kreuzfeuer. Schreibe ich offen oder verdeckt? Diese Frage kann man sich hierzulande entspannter stellen. Nina George, Schriftstellerin unter anderem von Bestsellern wie Das Lavendelzimmer, gerade erschien das Traumbuch. Guten Tag, Frau George.
Schönen guten Tag.
Habe ich Sie jetzt eigentlich richtig begrüßt oder heißen Sie eigentlich anders?
Nun ja, ich denke, solange Sie mit mir um diese Uhrzeit sprechen, bin ich definitiv Nina George. So mancher sagt, zur Nachtzeit wäre ich auch Anne West, aber Anne West bin ich schon lange nicht mehr.
Das sind jetzt zwei Namen, unter denen Sie schreiben. Sie haben auch noch mehr, ne?
Das stimmt, ich bin noch ein halber Franzose. Mit meinem Mann habe ich ein Pseudo-Andronym, das heißt Jean Bagnol. Habe noch eins, Nina Kramer, und dann habe ich tatsächlich noch zwei geschlossene Pseudonyme, die ich nicht mal unter Androhung von Daumenschrauben verraten würde.
Warum überarbeiten Sie überhaupt mit Pseudonymen und warum mit offenen und verdeckten?
Das erste Pseudonym war eigentlich eine Art Notwehr. Anne West erschien 1997. Es war mein erstes Buch damals und es ging um die schönste Sache der Welt und mein damaliger Arbeitgeber. Eine sehr konservative Zeitung, angesiedelt in Hamburg, drohte mir damit, dass er mich kündigen würde, wenn ich es wagte, unter meinem eigenen Namen etwas,
Sexbücher zu schreiben.
Ja, nennen wir es einfach mal beim Namen. zu schreiben. Und deswegen habe ich tatsächlich 5 Jahre lang unter diesem verdeckten Pseudonym gearbeitet, bis es dann so erfolgreich war und ich auch schlauer als mit Anfang 20 und einfach wusste, ich möchte gar nicht bei jemandem arbeiten, der mich auf die Weise erpresst. Dann habe ich das Pseudonym geöffnet.
Sie haben es aber weiter beibehalten. Warum? Ist das was, wo Sie sagen, okay, das bedient zwei verschiedene Leserschaften, die möchte ich getrennt halten?
Es hat sich herausgestellt, gerade in der digitalen Welt, dass es so manch einen gäbe, der gerne mal sich selbst zur Recherche zur Verfügung stellen möchte. Und Anne West ist sozusagen die Frau, die für das eine zuständig ist. Und ich selbst, Nina George, kann in Ruhe meine belletristischen Pfade bewandeln, ohne dass mir ständig vorgehalten wird, dass sozusagen die Literatur, die ich früher bis 2009 geschrieben habe, mir immer dazwischen kommt.
Jetzt haben wir die offenen Pseudonyme angesprochen, aber warum haben Sie auch noch verdeckte? Ist das so eine Chance, auch mal was auszuprobieren, was vielleicht auch schiefgehen kann, oder was spielt da eine Rolle?
Einerseits Marktgesichtspunkte. Es gibt Autoren, die sind wahnsinnig fleißig. Die schreiben alle halbe Jahre ein Buch, ob nun ein Krimi oder ein Sachbuch oder ähnliches. Und kein Verlag wird das zulassen, sich so zu kannibalisieren. Dann kann man also ein Pseudonym wählen, ob offen oder geschlossen oder vielleicht auch mehrere und bei anderen Verlagen ebenfalls veröffentlichen. Das ist zum Beispiel ein Marktgesichtspunkt.
Das heißt, Sie wählen Pseudonyme, weil Sie zu viel schreiben für Ihren Verlag. Wie viel schreiben Sie denn so im Jahr? Man muss das ja auch dann bedienen, diese Leserschaft, ne?
Also ich bin zum Glück etwas langsamer geworden. Ich werde alt und langsam. Ich kann jetzt tatsächlich alles unter meinem Namen machen. Aber ich habe einige Kolleginnen aus dem Kriminalbereich, aus dem Erotikbereich, aus dem Liebesroman und historischen Bereich, die mindestens zusätzlich zu ihrem Namen noch zwei weitere Pseudonyme haben und entsprechend mindestens auch zwei Werke pro Jahr haben. Und der Buchhändler kann das dann auch leichter einordnen. Das spricht auch oft dafür, so ein bisschen wie eine Waschmittelmarke quasi. Und man kann natürlich auch mal leichter scheitern. Wenn ich jetzt was ausprobieren möchte, wo nicht gleich Nina George draufstehen soll, weil es vielleicht assoziiert wird mit einer gewissen emotionalen Intensität, sondern vielleicht möchte ich mal etwas ganz Grausames machen, etwas Enthüllendes, etwas, womit ich das Feuilleton mopsen möchte, dann werde ich mir auf jeden Fall einen schönen, komplizierten Männernamen geben.
Aber umgekehrt haben Sie ja dann nicht den Vorteil, dass die Leser dastehen und sagen, ah ja, da ist wieder was Neues von Nina George.
Das stimmt, aber einerseits ist es so, wer nur für Geld und den Markt schreibt, sollte meines Erachtens nicht unbedingt Schriftstellerin werden. Und andererseits ist es so, dass es dem Text auch einfach mal ganz gut tut, wenn wir nicht schon wieder gleich über die Person etwas in den Text hineininterpretieren. Es ist ja gerade in einem recht bekannten Fall zu sehen, was passiert. Da ist eine Frau, die ist vielleicht enttarnt und schon wird ganz viel interpretiert, wird hineininterpretiert, wer sie ist, wo sie herkommt, ob ihr Mann das nicht vielleicht geschrieben hat. Und Frauen müssen sich dem oft aussetzen, dass ihre Texte anhand ihrer Person interpretiert werden. Und natürlich ist kontextueller Zusammenhang wichtig, aber sehr häufig werden Frauen viel, viel kritischer auseinandergenommen. Und da kann das Pseudonym erst recht ein Schutz sein. Mhm. Und dann auch ein Schutz, selbst wenn man erfolgreich ist.
Wenn Sie jetzt, Nina George, mit Ihren 5, 6 Identitäten unterwegs sind, dann stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, wenn es zum Beispiel um Lesungen geht, wenn jemand ein Buch signiert haben will, wenn Sie auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind oder vielleicht auch nur an Ihr Telefon gehen. Wie hält man das denn auseinander?
Telefon ist relativ einfach, man sagt einfach Hallo. Das hilft, wen wollten Sie denn sprechen? Einen Moment, ich hole Sie mal. Ich habe Kolleginnen, die haben zum Beispiel tatsächlich Perücken. Die ziehen sich Perücken auf, wenn sie in das Pseudonym schlüpfen. Die haben auch eine andere Unterschrift, die vertun sich auch manchmal beim Unterschreiben. Generell ist es so, man muss sich aussuchen, möchte ich offen oder geschlossen sein. Wenn ich geschlossen sein möchte, muss ich meine Agentin einweihen, damit die gleich schon dem Verlag sagt, es ist ein geschlossenes Pseudonym. Ich kann Ihnen versichern, das ist niemand, der was angestellt hat. Bitte überweisen Sie das Geld uns oder einem Anwalt. In den sozialen Netzwerken ist es ja einfacher denn je, eine unglaubliche Scheinwirklichkeit aufzubauen. Da hat man es eigentlich am einfachsten, sich sozusagen eine Persona aufzubauen, eine gefälschte Persönlichkeit. Und bei Lesungen, nun ja, ich gehe öfter als drei Frauen gleichzeitig, weil das, wie gesagt, ein offenes Pseudonym ist. Und die beiden anderen, nun ja, die wurden nie leibhaftig gesehen.
Über das Spiel mit den Pseudonymen Nina George und Anne West und Jean Bagnol und Nina Kramer eigentlich auch noch im Interview. Ganz herzlichen Dank, Schriftstellerin, unter anderem von Bestsellern wie Das Lavendelzimmer und jetzt Das Traumbuch. Das Rumpelstilzchen-Prinzip, wenn Autoren anonym bleiben, der Tag in HR2 Kultur. Ausgangspunkt unserer Sendung war Elena Ferrante. Auch sie wollte anonym bleiben, jetzt ist sie mutmaßlich enttarnt als die Übersetzerin Anita Raja. Noch ist das unbestätigt. Bevor wir uns der gesellschaftlichen Funktion der potenziellen Anonymität im Allgemeinen zuwenden, blicken wir noch einmal in Ferrantes Roman und begleiten die beiden Freundinnen Elena und Lila in ihrer Jugendzeit im Neapel der 50er Jahre.
Auf ihre herrische, gönnerhafte Art schlenderten sie durch den Saal und begrüßten diesen und jenen. Giliola schlang ihre Arme um Micheles Nacken und wollte ihn auf einen Stuhl neben sich ziehen. Mit einer plötzlichen Röte am Hals und um die Augen zerrte Lila energisch am Arm ihres Mannes und zischte ihm etwas ins Ohr. Silvio winkte seinen Söhnen träge zu, Manuela betrachtete sie mit mütterlichem Stolz. Rino bot Marcello mit einem freundlichen Lächeln einen Platz an. Marcello setzte sich, lockerte seine Krawatte und schlug die Beine übereinander. Das Unabsehbare offenbarte sich erst in diesem Augenblick. Ich sah, wie die Farbe aus Lilas Gesicht wich, wie sie kreideweiß wurde, so wie sie als kleines Mädchen gewesen war, weißer noch als ihr Brautkleid, und wie ihre Augen sich plötzlich zu zwei Schlitzen verengten. Vor ihr stand eine Weinflasche, und ich hatte Angst, ihr Blick könnte sie in tausend Stücke zerspringen lassen, so dass der Wein durch die Gegend spritzen würde. Doch sie schaute nicht auf die Flasche. Sie schaute weiter, schaute auf Marcello Solaras Schuhe. Es waren Herrenschuhe der Marke Cerullo. Nicht das erhältliche Modell, nicht das mit der goldfarbenen Schnalle. Marcello trug die Schuhe, die Stefano, ihr Ehemann, vor einer Weile gekauft hatte. Dieses Paar hatte sie gemeinsam mit Rino in monatelanger Tüftelarbeit gefertigt und sich dabei die Hände ruiniert.
Mit diesen Worten endet der erste Band der neapolitanischen Saga, ein letzter Ausschnitt aus dem Hörbuch dazu, Meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Gelesen von Eva Mattes, erschienen beim Hörverlag. Das Buch hat Suhrkamp verlegt. Und damit verabschieden wir uns von Elena und Lila. Von den Motiven, die Autoren und Autorinnen für die Wahl eines Pseudonyms haben, haben wir jetzt viel gehört. Für die einen ist es ein Spiel, eine Möglichkeit, unerkannt etwas auszuprobieren. Für die anderen die Möglichkeit, gegen ein System anzuschreiben und sein Leben zu schützen. Für wieder andere macht das Pseudonym es möglich, politische Wahrheiten zu verbreiten, die sie unter ihrem vielleicht sehr bekannten echten Namen nicht verbreiten könnten. So der amerikanische Journalist Joe Klein, den ich jetzt namentlich nennen kann, weil auch er enttarnt wurde, schneller als ihm recht war.
Es war der Erfolg, mit dem niemand ernsthaft gerechnet hatte, wie sich später herausstellte, nicht mal der Autor selbst. Primary Colors, ein Schlüsselroman über Bill Clintons Wahlkampf, schoss im Jahr 1996 in den USA und später auch im Ausland die Bestsellerlisten hinauf. Das Buch bot einen faszinierenden Einblick in das Innenleben eines Wahlkampfes, einen so überzeugenden und intimen Blick, dass man sich automatisch fragen musste, wer weiß so viel über die Clintons? Und diese Frage blieb monatelang unbeantwortet, denn der Autor Joe Klein veröffentlichte sein Buch anonym. Ich wollte einfach mein Leben weiterleben. Ich wollte nur Joe Klein sein, Newsweek-Kolumnist und Mitarbeiter bei CBS. Ich wollte meine Familie nicht damit reinziehen. Ich wollte nicht, dass meine Tochter in der Washington Post zitiert wird. Quoted in the Washington Post. Doch genau dazu kam es, denn je größer der Erfolg des Romans wurde, desto drängender stellte sich die Frage, wer sich hinter Anonymous versteckt. Von Anfang an war Klein einer der Verdächtigen. Das New York Magazine hatte sich als erstes festgelegt und erklärt, Joe Klein sei tatsächlich der Autor von Primary Colors. Klein hat das aber stets dementiert, sowohl in Gesprächen mit Freunden als auch in der Öffentlichkeit. Erst als die Washington Post eine Handschriftenanalyse vorlegte, die praktisch bewies, dass Klein Notizen auf einem frühen Manuskript von Primary Colors gemacht hatte, gestand Klein öffentlich ein, gelogen zu haben, was ihm heftige Kritik einbrachte. Kurt Anderson, damals Chefredakteur des New York Magazine, sagte: Ich wünschte, wir hätten nicht 5 Monate lang mit Joes Vorwurf leben müssen, dass wir es verbockt haben, dass unsere Analyse falsch war, dass ich ethischer Verfehlungen schuldig sei. Und Ken Oletta vom New Yorker sagte:
Joe didn't tell the truth.
Joe hat einfach nicht die Wahrheit gesagt und das muss ein Journalist. Ich will hier niemanden verurteilen, er ist ein netter Kerl, ein Freund von mir, ein guter Kolumnist, aber er hat gelogen. Politiker, die lügen, werden bestraft. Er sollte auch bestraft werden, er sollte öffentlich bloßgestellt werden. Das Problem war, dass Joe Klein für sich das Recht in Anspruch nahm, anonym ein Buch zu schreiben. Ein Recht, das ihm niemand absprach. Er leitete für sich aber daraus das Recht und in gewisser Weise sogar die Pflicht ab, diese Anonymität zu schützen, im Notfall auch mit offenen Lügen.
Once I made the decision
Als ich erstmal entschieden hatte, dass ich das Recht hatte, anonym einen Roman zu schreiben und die Integrität dieses Projektes zu schützen, musste ich leugnen, der Autor zu sein. Und zwar möglichst echt, wie ich es als Joe Klein tun würde, eindeutig und erbost, auf die Art, wie meine Freunde mich kennen, lieben und hassen. Und genau das habe ich versucht. Und genau das haben ihm seine Kollegen nicht verziehen. Dem Erfolg des Projektes hat die ganze Debatte allerdings nicht geschadet, im Gegenteil. Damals hieß es immer, dass erst das Rätsel um den Autor Primary Colors zu einem solchen Erfolg gemacht habe und dass es später dann auch nicht geschadet habe, dass sich herausstellte, dass hinter Anonymous tatsächlich ein gut informierter Insider steckte. Dadurch hat das Buch nämlich noch einmal zusätzlich an Authentizität gewonnen. Und so erschien dann auch die Taschenbuchausgabe mit der Autorenzeile Anonymous, obwohl der Autor längst allen bekannt war.
Rolf Böhlmann über Joe Klein und seinen politischen Schlüsselroman Primary Colors. Joe Klein, der eigentlich nicht als Autor bekannt werden wollte und dann eben auch enttarnt wurde. Peter Leppelt, Berater für Datenschutz und Geschäftsführer der Firma Prämandatum. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir haben jetzt im Laufe der Sendung von vielen enttarnten Autoren gehört, die eigentlich anonym bleiben wollten, sich mit einem Pseudonym zu schützen versuchten. Ist denn der Schutz der Anonymität bedroht durch die Recherchemöglichkeiten der digitalen Welt?
Da würde ich im klassischen Juristen-Style antworten. Das kommt schwer drauf an. Also es ist nicht trivial, heutzutage seine Anonymität sicherzustellen. Das heißt, man braucht schon ein gewisses technisches Know-how, um das tun zu können. Aber gehen tut es auf jeden Fall. Also es ist durchaus möglich, auch das Internet und die neuen Medien weitestgehend anonym zu nutzen, wenn man weiß, wie.
Man kommt aber umgekehrt eben auch doch relativ weit, wenn man auch online dann ordentlich recherchiert, oder?
Ja, wie ich schon sagte, es ist nicht trivial, seine Spuren zu verstecken, in Anführungszeichen. Das hat zum einen eine technische Komponente, die dann dafür sorgt, dass bestimmte Eckdaten des Gerätes, mit dem ich mich im Internet bewege, nicht auffindbar sind. Das ist die technische Komponente, aber es kommt natürlich noch eine soziale Komponente dazu. Also sprich, wie geschickt verhalte ich mich in Foren, in sozialen Medien, sodass ich keinerlei Beziehungen zwischen meinen einzelnen Kommentaren hinterlasse, die dann halt später zurückverfolgbar sind. Hm. Also es ist tatsächlich beides nicht ganz einfach.
Also es gibt Recherchemöglichkeiten, es gibt aber auch Möglichkeiten, die mit technischen Fertigkeiten zu tun haben, sich gut zu verstecken. Und es gibt bestimmte Regeln, sagen Sie. Schauen wir uns doch diese Regeln mal genauer an. Wenn ich jetzt anonym bleiben will oder unter einem Pseudonym agieren, sollte ich mich dann komplett vor sozialen Netzwerken zum Beispiel schützen oder fernhalten daraus?
Nicht zwingend, ich sollte allerdings sicher mit mehreren Identitäten arbeiten. Also sprich, ich sollte sicher mehrere Accounts haben in den sozialen Netzwerken meiner Wahl. Und ich sollte tunlichst dafür sorgen, dass die in keinerlei Beziehungen zueinander stehen. Die nächste Herausforderung ist auch, dass ich sie nicht mit dem gleichen Gerät ohne größere Zusatzaufwände in enger zeitlicher Taktung nutze. Also sprich, wenn ich jetzt einen Account zum Beispiel bei Facebook habe, der halt nicht meiner wahren Identität entspricht und möchte dann zu einer anderen Identität wechseln, dann sollte ich unter keinen Umständen das von dem gleichen Rechner mit dem gleichen Browser ohne weiteres tun. Weil dann die IP, also sprich die Internetadresse, einfach die gleiche ist zum einen. Der Browser hat noch irgendwelche Cookies im Hintergrund gespeichert. Facebook kann das direkt sofort zuweisen und das birgt allerlei Fallen. Das heißt, auch da ist es halt nicht nur eine Verhaltensregel, sondern halt auch noch eine technische Komponente an der Stelle.
Jetzt wird ja in der aktuellen politischen Diskussion das Thema nicht nur so feuilletonistisch und unterhaltsam diskutiert wie in dieser Sendung heute, sondern es gibt ja durchaus ein berechtigtes Interesse an Aufdeckung und Überwachung, weil diese Anonymität auch mit den Techniken, die Sie gerade beschrieben haben, natürlich auch von Kriminellen genutzt wird, weil Terroristen darauf zurückgreifen. Die Forderungen gehen sogar so weit, dass die Dienste im Netz doch bitte nur noch mit echtem und bestätigtem Namen genutzt werden dürfen. Lassen Sie mich raten, Sie lehnen das ab?
Ja, da haben Sie überraschenderweise richtig geraten. Das ist in der Tat nicht der Ansatz, den ich verfolgen würde oder den ich auch nur befürworten kann. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Kommunikationsgeheimnis grundsätzlich erstmal ein Pfeiler des Rechtsstaates ist und der freiheitlichen Demokratie. So, ich glaube, wir brauchen das zwingend auch, um uns sinnvoll miteinander auseinandersetzen zu können. So, ich halte das für essentiell notwendig. Der wesentlichste Punkt ist allerdings, dass die Bösen, also zum Beispiel Terroristen, grundsätzlich sich an sowas nicht halten. Das heißt, sie werden immer eine Möglichkeit finden, sich trotzdem anonym zu bewegen, denn es gibt diese Möglichkeiten ja auch. Selbst wenn man jetzt Regularien entwickelt, die für die allgemeine Bevölkerung gelten, die dann dafür sorgen, dass diese Identitäten halt relativ leicht rauszufinden sind, dann werden die Bösen es immer noch schaffen, sich anonym darin zu bewegen, weil die halten sich ja üblicherweise nicht an Regularien. Das zeichnet die Bösen ja nun aus.
Das heißt, Sie glauben, wenn man diese Anonymität begrenzt, sich versucht davor zu schützen, dass es eben die Bösen, wie Sie sagen, also Kriminelle nutzen, dann tötet man damit auch einen Zweig oder eher noch einen Zweig, der vielleicht wichtig ist, sogar gesellschaftlich?
Da bin ich mir sogar sehr sicher, ja. Also die Anonymität halte ich für essentiell, auch um Kreativität ausleben zu können. Also sprich, wenn man keinen Freiraum hat, wo man sich vollkommen ungehindert und auch unzensiert und unüberwacht bewegen kann, dann glaube ich nicht, dass ich echte Kreativität entwickeln kann. Das eine hängt meines Erachtens von dem anderen ab.
Was meinen Sie für eine Kreativität?
Auch mal in abwegige Richtung denken zu können zum Beispiel oder halt auch wirklich komische Gedankengänge oder meinetwegen auch sozial nicht etablierte Gedankengänge bis zum Ende zu führen, sodass man tatsächlich auf neue Gedanken kommt und der ganze Quatsch, der davor entstanden ist, wird dann ohnehin sozusagen nicht überleben. Aber die neuen Gedanken, die nur dadurch entwickelt werden konnten, können halt nur dadurch entwickelt werden.
Aber welche Gedanken kann ein Peter Leppelt denn anonym besser denken als einer, der sich auch als solcher zu erkennen gibt?
Ein Peter Leppisch ist da mittlerweile hart im Nehmen, weil so als Unternehmer ist man leicht zu finden in allen Kontexten. Man hat einen gewissen Habitus oder man hat sich ein gewisses Verhaltensmuster auferlegt innerhalb seiner Sozialisation, an die man sich auch unbewusst stark hält. Also sprich, man hat für sich soziale Regeln etabliert, die halt für einen schon sehr stark das Verhalten bestimmen. Wenn ich jetzt mich in einer anonymen Umgebung tatsächlich bewegen kann, dann kann ich die zumindest kurzfristig ablegen und absolut frei denken. So, das ist so ein bisschen die Grundidee. Und es gibt halt auch ganz, ganz viele Internetphänomene, die das sehr gut zeigen. Also es gibt da Websites, die man jetzt nicht unbedingt im alltäglichen Gebrauch besuchen möchte, weil das, was da ausdiskutiert wird, ist tatsächlich auch nicht schön anzusehen. Aber tatsächlich kommen aus diesen Ecken des Internets die interessantesten neuen Gedanken, zum Beispiel Meme.
Was ist das?
Ja, Meme sind jetzt Gedankenfetzen, die auf irgendeine Art und Weise lustig, interessant oder wichtig sind. Das ist eine Wortschöpfung, Kunstwortschöpfung von Richard Dawkins, der hat das mal definiert in einem seiner Bücher, das egoistische Gen. Und das bezeichnet einfach, dass sich Gedanken unter Umständen genauso verhalten können wie Gene in der Evolution sozusagen. Also sprich, dass sie entstehen, dass sie sich verändern, dass sie weitergegeben werden und dann zu etwas Neuem führen. Und wenn man sich das Internet anguckt, was im Wesentlichen eine gigantische Meme-Maschine ist, stellt man immer wieder fest, dass die interessantesten Meme und die neueren Meme, die neuen Gedanken tatsächlich immer aus diesen, ja, nennen wir Schmutzecken des Internets kommen.
Sind das denn unternehmerische Gedanken oder Gedanken über gesellschaftliche Entwicklungen? In welchem Bereich bewegen wir uns da?
Sowohl als auch. Wie gesagt, alles, was ich bis jetzt an interessanten Sachen im Internet gelesen habe, kommen aus diesen Ecken. Und insofern, das kann tatsächlich auch jede Kategorie betreffen.
Anonymität ist die Grundlage jeder Kreativität, sagt Peter Leppelt, Berater für Datenschutz und Geschäftsführer der Firma Prämandatum. Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Wir brauchen Anonymität und Pseudonyme. Das haben wir jetzt an mehreren Stellen in der Sendung gehört. Im Falle von Elena Ferrantes Enttarnung, die uns zu dieser Sendung veranlasst hat, war zumindest der italienische Enthüllungsjournalist Claudio Gatti der Meinung, dass diese Autorin nicht mehr länger anonym bleiben soll. Vielleicht ja auch, damit er selbst der Weltöffentlichkeit bekannt wird. Das ist schon mal gelungen. So viel ist klar. Welchen Einfluss die Enttarnung, wenn sie sich genau so bestätigt, auf das weitere Wirken von Ferrante haben wird, das ist noch offen. Sie hatte ja für diesen Fall damit gedroht, das Schreiben einzustellen. Ich stehe zu meinem Namen, dafür muss sich auch kein Enthüller interessieren und anstrengen. Ich heiße immer noch Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.